Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Heute wieder mit dem Mann, der seinen Popschutz so ungewöhnlich anbaut wie kein anderer, der unvergleichliche Simon Mallow.
Hurra! Lukas!
Na? Was klebt denn da an deinem Popschutz dran? Wieso ist denn der so komisch befestigt, Simon?
Ja,
also Moment, wer nicht weiß, was ein Popfilter oder Popschutz ist, das ist das Ding, in das, also das Simon vor dem Mund hat, vor dem Bart hat, damit er nicht zu sehr reinbartet und pustet.
Ja, das
na, Mikrofon.
Ihr kennt ja bestimmt, ihr habt bestimmt mal irgendwann so Videos gesehen, wo irgendwelche MusikerInnen singend vor einem Mikrofon stehen und meistens ist vor dem Mikrofon ja noch was davor, das ist so eine schwarze Fläche.
Genau,
und das ist im Wesentlichen
ein Nylonstrumpf, ja, wie du vielleicht anhast.
Das ist eine Nylonfläche,
ja. Und das ist dafür da, damit man keine Popmusik macht, deswegen Popschutz.
Also, das Reden erzeugt ja so einen Luftzug und dann den
Mikrofon auf. Ich glaube, alle haben es verstanden.
Ja gut. Also, was habe ich da? Naja, das, also, ich habe ja hier...
dazwischen.
Ich habe da Papier zwischengeklemmt. Zwischen der Mikrofon-Ständerstange und dem Popschutzhalter. Und es liegt einfach daran, total witzig, ja. Dieser Popschutz ist das Original, ja, von den Anfängen von Offenbart, als ich mir ein Mikrofon gekauft habe und so einen Mikrofonständer. Das Ding ist, Offenbartcast war so freundlich, um mir einen neuen Mikrofonständer, den ich an meinen Schreibtisch installieren kann, mit einem neuen Mikrofon zu finanzieren. Weil das
aufgrund der Bart-Mitträgerin?
Ja, was aufgrund der Bart-Mitträgerinnen bezahlt wurde. Und das ist auch ein schönes, hochwertiges Produkt. Da stand halt aber auch schon in der Produktbeschreibung, dass ein Popschutz integriert sei. Und ich, wie ich dann so bin, sagst du, ja, das ist ja geil, das ist ja dann alles reduzierter. Nee, mal. Und dann bei den ersten Aufnahmen, die Folgen kann man sich auch anhören, ich weiß aber nicht, welche es sind, mit diesem neuen Mikrofon hat der Jones gesagt, du Diggi, das ist scheiße. Das klingt einfach kacke, du musst einen Popschutz davor machen, richtigen. Ja, jetzt habe ich den hier vor. So, und warum ist denn jetzt mit diesem Papier? Naja, das Ding ist, dass dieser Popschutz, dieser Halter darauf ausgelegt ist, an eine runde Stange angebracht zu werden. Aber dieser ganze Arm, dieser Kran, den ich hier habe, der ist eckig. So, wie machst du das? Wie kriegst du da eine Befestigung rein? Ja, eigentlich nur durch Schummeln. Und sonst wird kein Druck aufgebaut und rutscht mir immer nur weg. Deswegen musste ich da jetzt, das sieht furchtbar aus, aber ja, ich werde damit leben.
Aus gut informierten Quellen weiß ich auch, dass das Papier, was du da reingesteckt hast, nicht irgendein Papier ist.
Ja, es ist ein besonderes Papier. Und zwar
sind keine herausgerissenen Seiten aus der Bibel.
Stimmt. Da könnte man, aber diesmal nicht. Nee, tatsächlich ist es, da hat sich eine Spinne eingenistet, sehe ich gerade. Oh. das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls ist es so, dass dieser Popschutz im Wesentlichen meine Aufzeichnung sind für eine Forschungsarbeit, die ich gestern gehalten habe, ein Referat. Ja, also quasi eine Zusammenfassung für meine aktuellen Forschungsergebnisse. Und das Witzige ist, ich bin also hier morgens, ja. Also ich habe diese Forschungsarbeit und da Schmerzen zusammengeklickt noch, weil ich die Daten, ich sag dir, wie es ist, zu spät bekommen habe. Ich habe sie im Oktober beantragt. Wir haben es jetzt den 21.07. Ich habe sie einfach literally jetzt vor einem Monat bekommen. Die Daten. Das war die Hölle. Ich habe wirklich, ich habe Abgründe von Verzweiflung, Schmerzen und Schreie erlebt an mir selbst, um diesen ganzen Kram irgendwie festzumachen.
Stopp mal kurz. Irrsinn. Ja, also der Sozialarbeitsstudent formuliert, ich habe Schmerzen, Qualen und Schreie an mir erlebt. Ja? Statt zu sagen, ich habe Schmerzen gehabt, ich habe Qualen durchlitten, ich habe geschrien. Nee, ja. Das schafft er noch. Er setzt sich auf den Stuhl und guckt sich selber beim Leiden zu.
Ja. Ich bin halt ein Profi, ist so. Und es war furchtbar. Also was ich hier wirklich nach der Arbeit zwischen dem normalen Studium und Offenbart hier noch produziert habe, also Familie auch noch, irgendwie noch Daten. So, und jetzt habe ich das alles zusammengeklickt und am Vorabend, also vorgestern, habe ich diese Präsentation fertig gebaut, die ich ja quasi an eine Wand schmeiße und habe dann am Morgen des Referats, bin ich eine Stunde früh aufgestanden, habe das aufgeschrieben, Notizen, was will ich eigentlich sagen? Und dann stehe ich da. Ja, also in der Uni und die ganzen PrüferInnen und Kommilitoninnen sitzen da und wollen jetzt, ich bin der Erste, 8.30 Uhr geht's los und ja, finde die Aufzeichnung in meiner Hose nicht wieder.
In deiner Hose, ja?
Ich habe sie in meine Hose gesteckt.
In deiner Hose.
Sie war in meiner Hose, ich habe sie nicht wiedergefunden. Ich habe sie nicht gefunden. Alle 25 Taschen an meiner Hose durchsucht. Ich habe meinen ganzen, meine Arme bis zu den Schultern reingesteckt, ist nichts gefunden. So, und dann dachte ich so, okay, was machst du jetzt? Dann machst du das, was du am besten kannst. Das machst du ja jede Woche bei Offenbart. Du improvisierst und alle glauben, du hast Ahnung. Und das ist es. Das habe ich gemacht. Ich habe hart abperformt und alle waren wieder total begeistert, warum ich so eloquent reden kann.
Und du hast auch gedacht.
Und ich dachte mir, what the heck, was tue ich hier eigentlich? Aber die Leute fanden es gut.
Das ist so wie PowerPoint-Karaoke, nur dass du die Folien vorher kanntest.
Ich kann die Folien, das Ding ist halt, ich halte ja nicht Präsentationen, wie viele das machen, ich mache halt da Infotainment. Ich weiß, dass die Leute das geil finden, ich weiß, dass es die Note immer um 1 erhöht und das mache ich so. Ich nehme die Leute mit, wie ich das eingeleitet habe, also ich habe ja eine lange Einleitung und die Einleitung endete mit sowas wie, dass ich gesagt habe, und jetzt nehme ich euch mit in die Eisenbergwerke, wo wir Zahlen, Kuchendiagramme und Leisten uns angucken. Es wird trocken aus der Hölle. Habt da Bock? Und dann waren alle so, ja, das war gut. Das haben alle gefeiert.
Auch, ja.
Aber das Ding ist, als ich das gesagt habe, waren alle voll da und haben sich diese Zahlen reingezogen und meinten so, boah, das waren die interessantesten Zahlen, die sie je gesehen haben.
Und in der letzten Reihe sagte einer, boah, geil, Kuchendiagramme. Und der andere, Leisten. Gut, ja. Toll. Ich finde das toll, dass du das Volk so bewegen kannst wie der Alexander aus der Folge in der letzten Woche. Das ist immer stark. Hast du noch einen Tipp für eine Cargo-Jeans mit 25 Hosen, mit 25 Hosentaschen? Vielleicht bei der Gelegenheit?
Die, ne, Armlänge, ja, Hosentaschen.
Alter Vater, wie hast du das geschafft in deiner Hose? Zum einen, warum packst du wichtige Dokumente ausgerechnet in deine scheiß Hose und warum findest du sie in deiner Hose nicht?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Ja. Warte mal,
womit du jetzt gerade den Popschutz festgemacht hast, das sind die Originaldokumente aus deiner Hose, ja?
Aus meiner Hose, ja.
Die du dann wieder gefunden hast. Und dann hast du hast diesen krassen Vortrag gehalten und alles war heftig. Und dann gehst du irgendwie abends pennen, ziehst die Hose aus und denkst, ach, guck mal hier.
Ja, also es war sogar so, dass wir hatten ja 40 Grad an diesem Tag.
Ja, musstest du diesen Trockenen
aufhängen. Ich bin ja nach Hause gekommen und habe einfach die Hose fallen lassen und da plumpste sie wirklich raus. Also ich stehe also in unserem Schlafzimmer und lass die Hose runter und da fällt dieser Zettel raus. Und da fällt dieser Zettel raus und liegt da neben meinem Bett und denkst so, ach. Das war der die ganze Zeit.
Simon, danke für diese Geschichte. Also alle, die offenbar zum Einschlafen hören, die schlafen jetzt so langsam ein, denken sich, ach, das war wieder eine schöne Geschichte. Aber es ist ja nicht die einzige Geschichte, die wir heute behandeln, sondern die zweite, die steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 20, die Verse 1 bis 6.
Als sich die Empörung gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und tröstete sie, nahm Abschied und brach auf, um nach Makedonien zu reisen. Und als er diese Gegenden durchzogen und die Gemeinden mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland und blieb dort 3 Monate. Da ihm aber die Juden nahestellten, als er zu Schiff nach Syrien fahren wollte, beschloss er, durch Makedonien zurückzukehren. Es zogen aber mit ihm Sopater aus Beröa, der Sohn des Pyrrhus, aus Thessalonich aber Aristarch und Sekundus und Gaius aus Derbe und Timotheus, aus der Provinz Asia aber Tychikus und Trophimus. Diese reisten voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab und kamen am 5. Tag zu ihnen nach Troas und blieben dort 7 Tage.
Vielen Dank, Simon, für diese völlig fehlerfreie Lesart dieses wunderschönen Textes, der mit uns natürlich eine ganze Menge macht, weil er so lebensnah und so zeitgemäß ist und so viele Informationen bietet, mit denen wir jetzt tief ins Gespräch kommen. Oder?
Eher nicht so.
Ach man, kannst du nicht ein bisschen mehr? Jetzt denken alle, oh, schon wieder so eine Folge, voll langweilig. Simon, letztes Mal war deutlich mehr drin. Worum ging es denn da? Ach nee, muss
letztes
ich sagen?
Letztes Mal nee, musst du mal erzählen. Ich mache es. Ja. Also,
nochmal so wie letztes
der
Mal.
Der Kanzler hat es geschafft, mit dem Volk so zu kommunizieren, dass sie sich richtig abgeholt gefühlt haben. Und dann haben die aufgehört, wie ein wahnsinniger Mob in Lynch anzufangen. Ja. Das ist schön. Wenn es Scholz gewesen wäre, dann wäre es auch nicht schlecht. Aber heute, damals, hat es sich um Alexander gehandelt. Nicht der Kanzler von Deutschland, Alexander der Große, sondern, ja, Alexander halt. Aus der Antike. So. Und der hat halt ganz tolle Sachen gesagt und hat den Mob aufgelöst, indem er gesagt hat, Leute, wendet euch an den Rechtsstaat und seid nicht bescheuert. Und das haben sie dann gemacht. Schätze ich mal. Wissen wir nicht. Und der Paulus quasi, und hier fängt die Geschichte an, geht jetzt quasi zu den, sagen wir mal, aufgescheuchten Leuten und sagt hier, später kommt mal noch ein Brief raus, da redet dann Johannes über Tränen und so. Aber bis dahin, tröste ich euch.
Damit bist du ja schon vorgreifend in unserer heutigen Folge. Ja, genau. Also die Empörung geht zurück. Und das ist doch lieb von Paulus, dass er seine Leute nochmal holt. Eigentlich wollte er sich ja vor sie stellen in der Versammlung und selber mitmischen. Aber viele wichtige Leute haben ihm gesagt, du mach mal lieber nicht. Weil das wäre vielleicht tatsächlich eine Vermischung von Religion und Kaiserkult geworden, weil Paulus hätte da nicht so getrennt, wie der Alexander es konnte. Mhm. Und aber Paulus nimmt jetzt eine andere Rolle ein. Das ist doch interessant. Ich habe letztes Mal gesagt, man braucht eine Intervention an so einer Stelle, die de-emotionalisiert und sortiert und stabil macht, so, und Sicherheit schafft. Und das hat Alexander gemacht. Paulus nimmt jetzt die Rolle des Seelsorgers ein.
Also, ich würde sogar sagen, er nimmt sogar eine pastorale Rolle ein.
Ja, was sich ja nicht ausschließt, sondern ergänzt, genau.
Ja, ich sehe da einen unter anderem Schwerpunkt. So.
Dann sag mir bitte, wo du ihn siehst.
Ich würde sagen, er ordnet das alles ein bisschen größer ein. So. Also was er ja hier macht, ist, er tröstet sie und nahm Abschied und brach auf nach Makedonien. So. Und der Punkt ist ja der, dass er in diesem ganzen Kontext mit einer hohen Wahrscheinlichkeit diese Gemeinde ja, also da werden ja alle aufgeregt gewesen sein. Ach du Scheiße, wir haben jetzt hier eine Gruppe gegen uns, die es schafft, in kürzester Zeit einen Mob aufzuwiegeln. Und der Alexander hat es gerade noch so gerettet. Wie stehen wir in Zukunft da? Und der wird es ja einfangen. Also er wird es ja einmal klar, er wird einzeln die Personen mit denen reden und sagen, hey Mann, wie geht's dir? Und kommst du klar darauf? Das wird er einmal gemacht haben. Ich würde sagen, es ist der seelsorgerische Teil, aber er wird es ja auch politisch, in der politischen Dimension einordnen. Ja, und wird da auch so gesagt haben, hey, verhaltet euch jetzt einfach mal so und so. Wir wissen nicht, was er denen gesagt hat, deswegen werde ich darüber auch gar nicht spekulieren, aber er wird sie als Gemeinde in ihrer Struktur da auch nochmal, sagen wir mal, ausrichten, wie sie damit umgehen können. Ja, und das ist eben sehr wichtig, weil der wird nicht sagen, ja, ja, Bubu, ich muss los, ja, muss weg, Digga. Das wäre etwas, das kann er nicht tun. Ich würde sagen, Paulus ist für mich überhaupt nicht der pastorale Dude, aber an der Stelle hat er es mal gemacht. Naja, und das ist auch gut so.
Also das Trösten, also Paulus macht ja ganz viel davon in seinen Briefen. Also man nennt es dann Vermahnung im alten Deutsch ausgedrückt, Paraklese im Griechischen, dass er beides tut. Es sind sozusagen Zurechtweisungen, aber auch Trostworte, die bei Paulus ganz häufig zusammenfließen. Also ich finde,
aber ein Trostwort in einem Brief ist ja was anderes, als mit jemandem unter vier Augen oder so zu reden.
Ja, aber ich finde schon, dass du daraus auch was sehen kannst, was das bei ihm bedeutet. Das ist kein theologiefreier Raum. Also, wie du sagst, er ordnet das ein. Ja. Also es ist, genau, es ist eine geistliche Tätigkeit, die er dann macht, die aber auch theologisch basiert ist. So, und vielleicht sagt er ihnen in dem Moment auch, Leute, ich grüße auch die Heimat von euch. Denn, ja, mindestens Aristarch, so oder so wie es klingt, beide kommen ja aus Makedonien, haben wir im vorletzten Mal gelesen. Und jetzt reist er ausgerechnet dorthin.
Ausgerechnet? Wie kommen Sie jetzt auf ausgerechnet?
Naja, er verabschiedet sich von den Makedoniern und sagt, ich grüße die Heimat von euch. Das meinte ich bloß.
Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, das ist ein sehr, sehr, sehr sorgerischer Teil. Ich kann mir gut vorstellen, nach so einem Moment kriegst du echt Heimweh so.
Naja, und jetzt geht Paulus dahin nach Makedonien und durchzog diese Gegenden und die Gemeinden, die es dort gibt, noch gar nicht mal so lange, die werden wieder ermahnt. Und auch das Ermahnen in diesem Satz hat wieder so dieses Doppelte, ne? Zum einen, er nimmt sie in Anspruch, ja, und sagt ihnen, wie sich so eine christliche Gemeinschaft verhalten und gestalten soll. Das kann man in seinen Briefen viel lesen. Das wird er vor Ort auch gemacht haben. Und er wird sie auch trösten. Also auch theologisch einordnen, was sie erleben an Schwierigkeiten und ihnen Mut machen. Und auch das erzählen, was ihre Freunde gerade erlebt haben in Ephesus. Wie Gott sie wunderbar gerettet hat durch einen Juden. Vielleicht gerade hilfreich für die, die sich von den Juden in ihrer Stadt bedrängt fühlen.
Ja. Es ist immer die Frage, ob das am Ende so bei den Einzelnen total tief ankommt, aber er tut auf jeden Fall, was er kann.
Das ist immer die Frage. So, und jetzt hat er also Makedonien durchzogen und ist wieder mal in Griechenland eingekommen und hat sich gedacht, gut, 3 Monate Griechenland kann ich mir mal geben. Weiß man jetzt auch nicht genau, was er da macht, wo er jetzt in Griechenland ist.
Nö. Aber ich denke mal, unterwegs.
Ja, genau.
Jetzt kommt aber eine Stelle, die ist halt wieder so interessant, weil ich, ne, ist wieder eine dieser Dinger, da liest man so drüber und denkt sich so, ja, da weiß ich, was gut gemeint ist, aber irgendwie nicht so richtig. Ne, der Name aber, da ihm aber die Juden nahestellten, als er zu Schiff nach Syrien fahren wollte, beschloss er, nach Makedonien zurückzukehren. Und ich sitze jetzt so da und denke so, wann haben die jetzt angefangen, ihm nachzustellen? Wann ist das passiert und wie? Haben sie auch ein Boot gehabt und sind dann hinterher gepaddelt? Oder wie kann ich mir das jetzt hier vorstellen? Ich brauche immer alles in Bildern. Ja? Ich bin ja der einfache Charakter und deswegen muss mir jemand das hier visualisieren. Also was soll das? Der Text ist schlecht.
Nachstellten. Naja, also das ist, glaube ich, einfach auf dem Schiff bist du halt ausgeliefert. Wenn da Leute dir ans Leder wollen, kannst du halt nicht weit wegrennen. Als bis zum Bord. Und dann machst du halt die Nummer, die schon bekannt ist von Jona. Ja, und Paulus war sich nicht ganz sicher, ob der Fisch dann für ihn auch auftaucht. So würde ich das interpretieren.
Spannend. Gut, nehme ich.
Also, sein Ziel ist wieder nach Syrien zu fahren. Ja.
Ist aber interessant. Wir haben halt wieder so eine Situation, das habe ich mit Johannina ja vor ein paar Wochen besprochen, dass dass der Paulus sich verändert hat, ne? Der hatte ja am Anfang, musste ja Gott ständig eingreifen und so, oh Gott, jetzt hat er sich schon wieder in eine missliche Lage gebracht und hier schon wieder eine Steinigung und da schon wieder ein Gefängnisaufenthalt. Musste ihn da dauernd rausboxen.
Das war ein Zitat von Gott gerade, ja. Oh mein Gott, so. Schon wieder.
Oh mein Gott, hat er gesagt. Gott sagt das. Der darf das, der kann das. Er kann ja auch quasi, na gut.
Oh Jesus.
Ja, Papa. Schweig, Junge.
So eine Redewendung.
Sagt man so. Naja, jedenfalls, ne, also, und jetzt, das ist eine Veränderung in seinem Verhalten, also die ist immer noch zu sehen sozusagen, dass er jetzt quasi diesen Konflikt gar nicht mehr sucht, weil er einfach auch gelernt hat, endet eigentlich einfach in einen riesen Haufen Probleme und die kann man einfach vermeiden. Und wahrscheinlich, und das würde ich auch sagen, das habe ich auch, also ich glaube in dieser Folge mit Johannina damals auch besprochen, wenn es halt zu diesen Streitigkeiten kommt, findet das keiner geil. Und da bekehrt sich auch kaum einer. Also wahrscheinlich wird irgendeiner dann sagen, ja, so, genau, und naja, jetzt Jesus. Aber es ist einfach, es führt einfach zu so großen Konflikten. Es raubt dir Energie und Zeit und führt eigentlich nicht zu der Intention, die der Paulus hat. Und der ist einfach mittlerweile nüchtern.
Es klingt aber schon ziemlich brutal hier. Also wenn er sich nicht traut, mit einem Schiff nach Syrien zu fahren, dann klingt es schon, als ob es da Mordabsichten gibt.
Ja, aber die gibt's doch ständig, Lukas.
Ja, aber es ist jetzt
also die hat er ja, das ist doch sein täglich Brot. Mordabsichten.
Ja, Mordabsichten. Ja, es ist nochmal eine andere Qualität, wenn er halt nicht nur von Ort zu Ort verfolgt wird, sondern selbst auf einer Reise, wo er nach Syrien will und gar nicht zur nächsten Gemeinde so bedroht wird. Was dann aber auch dafür spricht, dass er wahrgenommen wird, als die Person, die ja zumindest nach biblischem Zeugnis ist, nämlich ein der am weit gereisteten und einflussreichsten Evangelisten der Frühzeit.
Ja, war er auch.
War er.
Hat das irgendjemand in Frage gestellt jetzt?
Nö, nee, vielleicht.
Also, ich würde ja sagen, das ist sogar historisch relativ fest.
Genau. Also gibt ja natürlich, du kannst natürlich nicht immer am Schriftgut festmachen, wie viel sonst passiert ist, ne? Das ist so ein bisschen die Kritik. Man muss Paulus einsortieren, man muss sagen, es gibt eine ganze Menge andere Leute, die auch
von
Jesus Zeugnis geben und deswegen wird ihm ja auch gesagt, die anderen, die bezeugen jetzt hier auch Jesus, wie findest du es? Und er sagt, ja, finde ich erstmal gut. Und wenn die Leute auf dem Holzweg sind, dann kriegen sie es schon zu spüren, wie wir es bei den Freunden da hatten, die zwar den Namen Jesus sagen konnten, aber Jesus nicht
die kann. Die Pimmelbande, ja.
Genau. So, aber unser Freund Paulus ist ja auch nicht alleine unterwegs. Also er wählt jetzt den Landweg wieder, ja, durch Makedonien. Muss man aber schon reinziehen. Das ist jetzt keine kleine Entscheidung nach dem Motto, ach komm, fahre ich jetzt nicht mit dem Schiff nach Syrien, latsch ich die ganze fucking Strecke zurück. Die Gemeinden, die alle Gemeinden alle so, ach guck mal hier, du bist ja wieder da, was willst du denn? Ja, sorry, ich bin ein bisschen peinlich.
Du bist dazwischen gekommen. Ja, ich hab den Ofen nicht ausgemacht, sorry, genau. Ich musste mal.
So, aber mit ihm sind Leute unterwegs und zwar eine ganze Menge aus verschiedensten Orten hier. So, Pater aus Beröa, der Sohn des Pyrrhus.
Ja,
muss ja
krasse,
irgendwie,
krasse Gruppe, ne? Also irgendwie voll, also ich, ist alles irgendwie ja, also aus heutiger Perspektive alles so eine Gegend, aber ist ja damals eben nicht der Fall. Das ist ja tatsächlich eine ganz unterschiedlich kulturell geprägte Gruppe, die sich da trifft. Das finde ich total cool. Also da sieht man eben auch, was damals die frühchristliche Welt ja geschafft hat, ganz viele Menschen zusammenzuführen und die sich wahrscheinlich nie getroffen hätten und da miteinander leben lassen. Da findet ja eine Verständigung statt und eine Vergrößerung des Kulturraums. Das ist fantastisch. Tolle Sache. Schön.
Das ist schön. Wo kommen Sie denn jetzt alle her? Also Sopater, der muss ja irgendwie der Sohn des Pyrrhus, das muss irgendwie bei den Leuten noch eine Glocke klingeln lassen. Thessalonik hatten wir. Heutiges Thessaloniki, ziemlich genau. Da war Aristarch am Start. Gab also offensichtlich auch eine Menge Aristarchen. Ja, Sekundus hat auch einen geilen Namen, ist der zweite. Sicherlich gab es mehrere Familien, die zwei Söhne und mehr hatten. Gaius aus Derbe, also der ist aus dieser Ursprungsgegend, wo wir Paulus als erstes als Missionar erlebt haben, ne? Wenn du dich erinnerst. Derbe und Lystra. Timotheus, zu dem muss man nichts sagen, den kennen alle schon intensiv, der wurde am meisten genannt. Und aus der Provinz Asia sind auch Leute mit ihm, Tychikus und Trophimus. Also er hat die immer eingesammelt und auch mitgenommen. Hier werden sie nachgeliefert. Das ist ein bisschen wie die Frauen im Markus-Evangelium, wo es dann irgendwann heißt, es waren übrigens die ganze Zeit auch Frauen dabei. Man muss natürlich kritisieren, das sind ja alles ja nur Männer wieder, ne? Also wirklich Paulus. Aber wer weiß, vielleicht reisten, ja, die reisten sicherlich untereinander als Männergruppe. Ne?
Ohne jetzt mal nachzugucken, das sind ja alles griechische und römische Namen bis auf Sopater. Ich glaube, das ist nicht ein griechischer oder römischer Name.
Doch, das ist auch ein griechischer Name.
Ja?
Ja.
Griechen und Römer, richtig große Gruppe Heiden. Geil. Auch total witzig. Also ich finde es einfach, das ist einfach so eine, das ist etwas, das irgendwie einige Jahre vorher undenkbar war, komplett auszuschließen und jetzt hast du eine große Truppe Heiden, die da durchs Land ziehen und von diesem jüdischen Glauben erzählen. Das ist total abgefahren.
Genau, wobei es natürlich auch den Effekt gibt, dass es viele Vermischungen gibt in dem Sinne, dass wir Alexander eben auch hatten, der auch Jude ist, ne? So, also das gibt es ja durchaus, dass der Name nicht mehr unbedingt anzeigt, welchen Glaubens oder welcher ethnischen Zugehörigkeit jemand ist.
Das stimmt. Eine Internationalisierung findet hier statt.
Genau, aber so ein Typ wie Gaius hat ja immer einen stabilen Namen, der kann sich immer an seinem Ex-Kaiser sozusagen.
Das ist auch geil. Ich muss ja sagen, Gaius ist auch einfach ein geiler Name.
Gaius.
Überlege gerade, Gaius, ey.
Weißt du das wirklich? Dann sehe ich dein Kind immer in so einer Uniform irgendwo rumstehen. Mit einem Schwert. Was? Und so einer Russell Crowe Attitude. Ja, halt so, in so einem Leder, in so einem Lederschutz. So.
Und dann so eine Augenklappe noch auf?
Nee, mit diesem Legionärhelm, mit den.
Ach so, stimmt, Russell Crowe war ja
ich
nicht.
Ich muss an Russell Crowe denken.
Ja.
Wie hieß der?
War das hier irgendwie Gladiator?
Gladiator, genau. Ja. Kleiner Gladiator. Okay, na
mit
gut.
Mit den Kamerafahrten noch. Da haben sie noch mit Kränen gearbeitet. Ach, heute mit Drohnen. Naja.
Also, die sind ja nicht nur dabei, sondern sie machen auch was. Sie sind quasi der Erkundungstrupp. Die reisten voraus und warteten auf uns in Troas.
Boah, hast du jetzt militärisch im Griff benutzt, finde ich jetzt ganz schön unangemessen von denen.
Wie, was habe ich gesagt?
Erkundungstrupp.
Ist doch in Ordnung. Kann man auch machen. Ist eine Metapher. So, jetzt sieht man wieder einer der Instanzen, wo man sagt, hat sich hier der Autor selber mit reingenommen. Ja, ist jetzt
ja spannend,
mit
dabei. Ne?
Ja, was heißt spannend? Ich finde halt Sachen nicht so spannend, bei denen man nicht mehr sagen kann als, ist halt eigentlich
ja,
spannend.
Ja, warum man jetzt mal sich nicht selber beim Namen nennt? Und das ist natürlich die
Will
Frage.
Er denn eigentlich?
Ja, also es wird ja, ich weiß gar nicht, haben wir das, ganz am Anfang haben wir das bestimmt erwähnt. Ganz in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, über den Autor. Das machen wir ja. Das werden wir auch in Zukunft tun. Und da war ja eigentlich relativ klar, oder waren wir uns damals relativ einig, ist ja Jahre her, Lukas, dass dieser Mensch wahrscheinlich wirklich Lukas hieß und dass dieser Mensch relativ gut belegt ist in der Art, was er getan hat.
Wie ein Brötchen, ja.
Genau, und da, was? Wo, wie bitte? Haben wir unsere Folgen damals so genannt?
Nein, es tut mir leid, er ist einfach gut belegt wie ein Brötchen, ja.
Achso, ja. Alte Kunde, was ist. Jetzt habe ich so richtig Bock auf so ein Käsebrötchen mit
Schruppe. Ja, okay.
Jedenfalls, ne, also der erwähnt sich mal hier. Und das ist eigentlich insofern ja auch interessant, weil man irgendwie auch ein bisschen aus den. Da läuft immer dieser Typ mit. Oder hat man den Eindruck, der ist da irgendwie immer dabei, aber keiner redet mit ihm. Vielleicht war der total unwillkommen. Vielleicht mochte den keiner und er war einfach immer dabei und hat immer beobachtet. Er musste immer in einem Einzelzelt schlafen. Man weiß es nicht. Aber es ist mehr, nicht mehr als aha. Aber ich habe gerade versucht, bildlich zu machen. Er lief immer hinten und das ist jetzt meine Vorstellung. Weil er einfach nie angesprochen wird. Sagt jetzt nicht, Lukas, Keule, was schreibst du denn da? So, ja, ich schreibe das jetzt auf, dass du mich angesprochen hast, damit doch alle glauben, dass ich existiere und nicht nur eine imaginäre Autoriale. Alter,
wie lange kannst du eigentlich über diese Nichtstelle reden? Es ist unglaublich.
Ja, man muss ja Sachen durchdenken. Man muss ja mal
Mühe, an mich ranzukommen in Hochform. Ja. So, ja. Also die reisten jetzt voraus. Das heißt, kann man das vielleicht auch tatsächlich, Erkundungstruppe habe ich es jetzt so scherzhaft genannt, aber als Sicherheitsmaßnahme sehen, dass die jetzt schon mal in Troas, also Troas ist ja jetzt wieder auf dem Festland, was wir heute Türkei nennen. Also sie setzen über von Makedonien, von Europa, ja, nach Asien, nach Kleinasia, in die Provinz. Und die sind jetzt schon mal vorher da.
Na klar.
Um sicher zu gehen, dass dort alles cool ist, keiner gerade böse ist.
Gerade einfach, weil es gut ist mit den unbekannten Gesichtern, kannst du das halt machen, ne?
Ja, oder es sind deswegen die ollen Griechen, weil die anderen mit dem jüdischen Background, wie Lukas, behaupte ich jetzt, und unser Freund, naja, wobei Lukas vielleicht eher auch gottesfürchtiger war, und Paulus, die waren noch zurückgeblieben, weil sie die Tage der ungesäuerten Brote gefeiert haben.
Kann alles sein, aber also wir hatten diese ganze Diskussion um die Feiertage, die entsteht ja auch erst im 2., 3. Jahrhundert. Insofern würde ich sagen, kann sein.
Ja, also einfach, die haben
das passt. Jeder bleibt so ein bisschen in seiner Kultur. Das wurde ja am Anfang auch gesagt. Es gab ja, wir hatten das auch vor einigen Folgen, das wurde ja besprochen, hey, jeder bleibt so ein bisschen trotzdem im Zweifel in seinen Dingen drin. Es gibt nur ein paar grundsätzliche Dinge, wie der Glauben laufen soll. Da wurde viel nicht geklärt. Da hast du recht. Es kann echt sein, dass die Griechen einfach das Fest der ungesäuerten Brote einfach nicht feiern und sagen, so, wir sind doch mal weg. Wir gehen schon mal vor. Aber das wird wahrscheinlich alles sein. Also eine große Mischung aus allem.
Genau. Das kann gut sein. Aber es ist eigentlich spannend, weil das ist ja das Passafest. Und eigentlich müssten die doch jetzt Ostern feiern.
Aber diese Sachen wurden so nicht gefeiert damals. Also erstes Jahrhundert, wir sind jetzt immer noch im ersten Jahrhundert.
Ja, natürlich, Simon, deswegen sprechen wir
Ostern
auch darüber.
Ostern gab's nicht, ja. So,
genau, wobei der Osterfestkreis ja das erste ist, was entstanden ist. Ne? Also Weihnachten kam wesentlich später.
Ja.
Wann ist Ostern zuerst belegt? Um 350?
Boah, Ja, irgendwie so. Und wie irgendwie Weihnachten ist echt krass. Das ist ja wirklich unter den Christen entstanden. Also wirklich, wo Christentum Staatsreligion war. Ich könnte mir gut vorstellen, ohne es gelesen zu haben, Konstantin oder Nachfolger hat das richtig eingeführt, Weihnachten. Ich glaube, in meiner dunkelsten, also wirklich im hintersten Hinterkopf steht da noch, wahrscheinlich war es sogar irgendein Bischof, der das eingeführt hat.
Was
ich
jetzt,
glaube,
Ostern oder Weihnachten?
Weihnachten.
die ersten Christinnen und Christen, also die Anhänger des Weges, haben einfach Pessach gefeiert. Die haben einfach das jüdische Fest gefeiert und waren sich bewusst, dass Jesus das beim letzten Mal auch gefeiert hat. Die haben Abendmahl gekannt, das waren deren Traditionen. Und so etwas wie die Osterscherze am Morgen und so, die in der Reformation so gehypt waren, das kannten die alles nicht. Das finde ich einfach nochmal so spannend, wenn man sich jetzt nochmal in diese Zeit reinversetzt. Also natürlich müssen die daran gedacht haben, Tage der ungesäuerten Brote, das ist die Zeit, in der Jesus ins Leiden gegangen ist. So eine Idee von dem, was wir heute Passion haben, werden die gehabt haben. Natürlich feiern die das jetzt auch hier, zumindest Paulus und seine engsten Begleiter, die am Ort sind. Das überliest man so, ja. Aber hier ist gerade halt einfach mal die Osterstunde da, mit der man dem gedenkt, weswegen sie eigentlich unterwegs sind.
Offenbart.
Und jetzt brauchen sie ein paar Tage von Philippi bis nach Troas. Und als sie nach dieser langen Reise dann endlich in Troas ankommen, dann gönnen sie sich mal schön eine Woche Pause. Und da passiert eine ganze Menge. Aber das ist eine andere Geschichte. Und für uns ist heute hier
das Ende.
Ja, aber das soll natürlich nicht das Ende von Offenbart sein. Ihr wisst ja, es geht ja nächste Woche weiter. Nee, stimmt gar nicht. Lukas, wir gehen in Urlaub.
Ja, Urlaub!
Ist auch voll am Ballermann. Naja, also wenn ihr das hier hört, dann komme ich tatsächlich physisch tatsächlich aus meinem Campingurlaub wieder. Aber der Lukas ist dann nicht da. Und deswegen kann ich mit ihm auch nicht aufnehmen. Ist gar nicht schlimm, weil wir müssen ja auch mal einfach mal weg sein. Ihr müsst uns ja auch mal wieder vermissen. Ja,
so. Es dient alles einem guten Zweck. Nee, ihr habt diese Folge ja gehört. Das heißt aber auch, dass wir in eine kleine Sommerpause einsteigen, die für euch immerhin nur 2 Wochen umfasst. 2 Wochen müsst ihr auf uns verzichten, aber am 22. sind wir wieder für euch da. Bärtigst und frisch rasiert, wie immer. Oder auch wie auch immer sonst. Aber ihr seht es ja nicht. Ihr hört es ja nur von uns. Wir freuen uns sehr auf die Ferien und danach wieder auf euch. Zwischenzeitlich Discord, schreibt uns, was ihr wollt. Da sind wir gerne für euch erreichbar. Aber podcasten werden wir erst im Anschluss wieder.
Ihr habt natürlich weiterhin die Möglichkeit, auch in eurer Abwesenheit uns auf Steady zu beehren. Ja, geht mal auf Steady, schaut mal da drauf. Da findet man unseren Podcast, den kann man finanziell unterstützen. Fühlt euch da auch wirklich eingeladen. Ja, lasst mal ein paar Euro da.
Fühlt euch doch dazu gedrängt, das freut uns ja alles sehr.
Das ist mein Kühlschrank, der wird nicht voll, ja, vom Reden, sondern nur vom schnöden Mammon. Und
du wirst die Leute immer emotional erpressen. Ich würde einfach sagen, Leute, es macht einfach Spaß. Es ist einfach eine gute Sache. Macht es mal. Probiert es aus, ob das euer Ding ist. Wenn nicht, könnt ihr immer noch kündigen. Aber es wird euch gut tun.
Ja. Und das ist auch ein Dankeschön an alle, die da auch schon seit langem dabei sind. Ihr seid die Besten. Alle sind super, aber ich finde es toll, dass ihr da so lange dabei seid. Und diesen Podcast einfach unterstützt. Ihr glaubt daran, das drückt ihr damit stark aus.
Jones, bitte macht der Sache jetzt ein Ende. Danke.
Also, aber ich bin noch gar nicht fertig mit Reden. Ich habe so viel zu sagen, Lukas. Vielleicht erzähle ich noch mal von dieser Geschichte mit dem mit der Heilerde, meinen Haaren, die dadurch sauber wird, wenn ich mir Schmutz in die Haare schmiere.
Hast du gerade gesagt, deine Heilerde wird sauber, wenn du die mit deinen Haaren vielleicht
hast? Ja, genau. Da an der Stelle kannst du mich ja ausblenden lassen.
Ist es gut. Ich habe gerade gehört,
also irgendwo vorher ausblenden.
Dass es auf einmal so hallig wird, als würdest du in einem großen leeren Saal, wo die Lichter ausgeschaltet sind,
stehen. Oh ja, geil.
Weißt du, am besten so ein Sound, wie wenn die Lampen ausgeschaltet werden, so wie in so einem Horrorfilm und dann, hallo, hört man mich?
Ja. Habe ich ja nicht gesagt, aber das ist cool.
Ja, ja. Aber ja, so vom Effekt. Gut, vielen Dank.
Weißt du Bescheid?
Bist du der Beste.
Bis dahin. Ein.